der 5. März des Jahres 2022. Wir sitzen hier im wunderschönen Erfurt, im sonnigen Erfurt. Mir gegenüber die sonnige Caroline, die noch ein bisschen verschlafen aussieht. Denn es ist Samstag früh. Über früh müssen wir diskutieren. Es ist also Vormittag, würden die Mitteleuropäer das bezeichnen. Hast du gut geschlafen?
Ja, so gut wie man in diesen Tagen schlafen kann.
Ja, natürlich ist ganz klar, Erfurt strahlt in der winterlichen Sonne.
In den ukrainischen Farben, könnte man sagen. Der blaue Himmel mit der gelben Sonne.
Genau.
Erstmal möchte ich aber auch alle begrüßen, die uns zuhören, bevor wir gleich einsteigen.
Natürlich, herzlich willkommen bei Two of Us, euer Podcast auf die Ohren. Gibt's heute wieder was? Wir hatten ja wieder 2 Wochen Pause. Ja.
Wie geht's dir denn so?
Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich hatte gestern einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich habe auch ganz gut geschlafen. Ich habe hier in Erfurt den Abend und die Nacht verbracht und bin jetzt hoch motiviert, mit dir wieder mal ein bisschen zu plauschen und natürlich auch mit unserem Gast zu plauschen. Ja. Denn du hast mir sozusagen den Auftrag erteilt, jemand sozusagen zum aktuellen Thema, was nicht nur uns beiden berührt, betrifft,
sondern die ganze
macht,
Welt.
Die ganze Welt eigentlich.
Und du hast abgeliefert.
Und ich habe wie immer...
Selbstlos. So können wir das beibehalten. Ich sage dir einfach, was ich will. Und du liebst
aber Karin, aber so ist es doch auch schon wieder die Zeit. Was ist denn jetzt anders? Ich könnte jetzt wieder provokant fragen, wo sind deine...
Ich habe ja gesagt, so können wir das beibehalten.
Wo sind deine Gäste, Karin? Nein, also wir haben heute zu Gast Oleg Schewtschenko, ein 27-jähriger, wie sagt man, Juso.
Jünger als wir beide, muss man sagen.
Jünger als wir beide zusammen sind, sozusagen. Mhm. Ein 27-Jähriger aus Mühlhausen, geboren aber in der Ukraine. Ich habe mich noch gar nicht so lange mit ihm beschäftigt. Ich habe gestern kurz mit ihm telefoniert. Schon im Voraus, muss ich erstmal sagen, ohne ihn jetzt weiter zu kennen, cooler Typ, weil er hat sofort gesagt, kein Problem, kriegen wir hin. Und hat am Tilesius-Gymnasium in Mühlhausen sein Abitur gemacht. Wir müssen mal horchen, seit wann er in Deutschland ist, aber schon eine ganze Weile, glaube ich. Und hat aber noch ein Auslandssemester in Moskau absolviert, was natürlich sehr interessant ist, aufgrund dieses Konfliktes Russland-Ukraine. Ja, Karin, müssen wir gleich mit dem Thema einsteigen, ist ja nicht so ein schönes Thema. Erstmal
Müssen wir?
Nein, wir wollen das ja auch. Aber ich bin froh, wie gesagt, dass wir auch jemanden haben, der vielleicht ein bisschen was dazu sagen kann. Also wir können alle was dazu sagen, aber es ist ja schon so, dass ich glaube, wenn es jemand aus der Heimat ist, dann hat er schon ein bisschen anderen Bezug dazu, vielleicht auch andere Informationen dazu. Ich habe auch gesehen, dass er sich darum kümmert, dass Flüchtlinge Leute bekommen, die sie betreuen, die mit ihnen die Verwaltungsgeschichten machen und so weiter.
Ganz wichtige Sache gerade, ne?
Definitiv.
Über 800.000 Flüchtlinge, die gerade in Polen ankommen.
Ja.
Und es wird einfach nochmal, also wir erinnern uns vielleicht an die letzte Flüchtlingswelle aus Syrien, das wird, glaube ich, jetzt nochmal krasser werden als damals.
Jetzt haben wir eigentlich gedacht, so die Pandemie sind wir eigentlich so jetzt ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast.
Ist langsam wirklich so, ne? Also ich habe auch in den Nachrichten gesehen, ab heute ist wieder 3G-Regelung, also Leute, die nicht geimpft oder genesen sind, können inzwischen, glaube ich, auch wieder in die Gastronomie.
Diskotheken, Bars, Fitnesscenter.
Geht alles wieder vorwärts.
Ja, ja.
Aber das...
Die Welt.
Das 2022 denkt sich, komm, es ist März, die zweite globale Krise ruft.
Die Welt lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Ich habe neulich wieder deinen Titel vom Lumpenpack hier gehört.
Ich habe auch gerade dran gedacht.
Wie heißt das hier mit dem schlimmen Was zum Fick?
Was
genau,
zum was Fick zum Fick.
Und da geht es um das Jahr 2020, glaube ich, gell? Oder?
Ja.
Und jetzt, die können das Lied ja wieder neu machen.
Die also quasi in Dauerschleife.
Übrigens,
es gibt auch eine Tour übrigens vom Lumpenpack, die Was zum Fick Tour.
Am 29. April bin ich mit deinem Bruder Arnold und meiner Freundin sind wir in Jena zum Lumpenpack und gucken uns das an. Freue ich mich schon tierisch drauf. Ich freue mich überhaupt auf die, ich habe gestern irgendwie eine Zeitung gelesen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war mir auch scheißegal, der Sommer wird normal. Dann habe ich auch nicht weitergelesen, das lassen wir mal so stehen.
Karl Lauterbach hat das bestimmt nicht gesagt.
Na gut, der wird nicht gewesen sein. Aber ich möchte, ich habe zu Coldplay Karten, ich habe bei Elton John Karten, ich habe fürs Lumpenpack Karten, wir haben fürs Spiegelzelt Karten, erinnere dich, Maybe Bob und was haben wir denn noch? Wir haben noch einiges. Zu Max Herre fahre ich jetzt, glaube ich, in 14 Tagen.
Ja. Also, du hast dir ganz schön musikalisch gegönnt.
Ich habe Bedarf, ich möchte wieder Live-Musik
Übrigens,
hören.
Übrigens, da spanne ich mal den Bogen gleich. Es gibt ja gerade auch ganz viele Tipps für Leute, die, also für alle Menschen, die gerade einfach unter der Situation leiden, aber es gibt ja Menschen, die leiden auch ganz besonders drunter, weil die dann zum Beispiel auch so Panikattacken kriegen. Also dadurch, dass der Krieg quasi auch bei uns so ein bisschen vor der Haustür steht. Und ich habe bei der Sendung mit der Maus, witzigerweise, gab es Tipps für Erwachsene, aber auch für Kinder, dass Singen und Musik allgemein auch sehr gut hilft, um mal ein bisschen was abzulassen und sich vielleicht auch ein bisschen gute Laune zu machen. Ich habe mich gestern mit meinen Mädels getroffen, wir haben Disney-Songs geschmettert. Das war auch sehr befreiend, muss ich sagen.
Also, definiere geschmettert, ihr habt sie gesungen.
Haben wir laut gesungen.
Laut gesungen.
Laut und herzzerreißend haben wir
gesungen. Mit einer Plexiglasscheibe dazwischen, habe ich doch mal. Also, die euch
gegenseitig. Zu den Nachbarn.
Ihr habt Disney-Songs gesungen.
Ich kann das nur empfehlen. Also natürlich jetzt nicht unbedingt Disney-Songs, wenn ihr das nicht mögt.
Was habt ihr denn gesungen zum Beispiel?
Na, zum Beispiel Ariel und Pocahontas.
Ja, Ariel gibt es ja viele Lieder. Unter dem Meer.
Zum Beispiel, genau. Siehst genau. du, du kennst es
kenn ich noch, genau.
Ja. Es ist unter Wasser. Heiter und nass. Okay. Ja, genau. Also das hilft auf jeden Fall, um so ein bisschen die Emotionen, die sich bei einem selbst anstauen, auch mal loszuwerden.
Also in unserem Generationen-Podcast, deine Generation singt Lieder und befreit sich davon, von den schlechten Vibes sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist keine Generationssache. Okay. War einfach ein Tipp, den ich gelesen hatte, den ich sehr nachempfinden kann.
Ja, ich glaube, Musik ist sowieso heilend in vielen Sachen. Also ohne Musik kann ich es mir auch nicht vorstellen. Wie ist das jetzt so, ich sage jetzt wieder mal, in deiner Generation, ich sage mir immer jetzt mal, unabhängig, wie man das bewertet alles, aber ich kann mich nicht erinnern, also in meinem Leben, dass das so viel los war. Also jetzt mal, ohne es zu bewerten. Ja. Also ich sage jetzt mal, ich habe bei vollem Bewusstsein den Mauerfall erlebt. Da war ich, glaube ich, war ich 25, 26, keine Ahnung. Also dass man sowas in seinem Leben überhaupt erleben darf, ist schon mal krass. Ja. Und dann die ganze Wende, dann diese Neustrukturierung von Europa, natürlich von Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland. Es ist so viel passiert und passiert so viel. Dann kommt diese Pandemie, jetzt kommt dieser Krieg und so weiter. Manchmal denke ich mir auch, also es ist ja da haben ja manche, brauchen ja manche drei Leben dazu, um das so zu erleben, was wir erleben. Ist das, geht dir das auch so? Weil ihr seid ja noch mitten im Leben oder noch kurz vor der Mitte des Lebens.
Ja. Ja, also ich glaube, so richtig kann man das ja gar nicht einschätzen, weil jeder hat ja nur das eine Leben. Also gehen wir mal davon aus, dass jeder nur das eine Leben hat und es so wahrnimmt, wie es halt passiert. Aber ich habe mich mit meinen Großeltern, deinen Eltern, vor kurzem auch darüber unterhalten, wie krass das eigentlich ist, was die schon alles erlebt haben. Also den Mauerfall zum Beispiel haben sie ja nun auch erlebt und noch einiges davor. Und jetzt eben auch noch alles, was passiert. Und wenn du quasi schon, ich sag jetzt mal, ein ganzes Leben hinter dir hast und dann kommt eins nach dem anderen und jedes Jahr kommt quasi eine neue globale Krise und du musst damit umgehen und musst dich auf neue Sachen ja auch einstellen. Also es ist ja auch schwieriger im Alter mit allem mitzuhalten, das alles, also ich meine, Digitalisierung ist jetzt keine Krise, aber es ist ja trotzdem auch was, wo gerade ältere Menschen viel zu kämpfen haben und auch dieser Krieg ist ja jetzt, findet ja zu einer ganz anderen Zeit statt als jetzt beispielsweise der Jugoslawienkrieg oder Georgien und so. Das heißt, auch das erleben sie ganz anders mit und es ist, ja, es ist, glaube ich, für jeden Menschen einfach unterschiedlich, was da schon an Erfahrungswerten steht. Ich weiß gar nicht, wie, kannst du dich erinnern, das haben wir uns auch gefragt, an deine Kindheit, ob dir da ein Krieg oder eine Krise irgendwie so krass in Erinnerung geblieben ist, ob du das Gefühl hattest, dass die Erwachsenen über irgendwas so krass geredet haben und es überall aufgetaucht ist.
Also ich kann mich erinnern, Tschernobyl, das war natürlich damals ein großes Thema, was ich wahrgenommen habe. Ja, aber eigentlich, es ist komisch, wie gesagt, ich war ja dann nach dem Abitur, musste ich sofort zur Armee, war 3 Jahre bei der Armee, da war ja dieses Thema auch, Westdeutschland, Ostdeutschland, Kalter Krieg und so weiter. Danach war ich beim Studium, dann war wieder in Freiheit, dann mussten wir wieder zur Reserve, wieder eingezogen werden. Ich muss jetzt immer so dran denken, wenn du hörst, dass jetzt alle männlichen Ukrainer von 16 bis 60, wenn ich jetzt Ukrainer wäre, müsste ich jetzt zur Armee.
Ja.
Mit Mene zusammen, mit Arnold zusammen, müssen wir uns mehr vorstellen. Wir müssten jetzt eine Waffe in die Hand bekommen und müssten
euer Land verteidigen.
Wobei, ich bin ja auf die NVA eigentlich geeicht. Also das ist ja, ich kann eigentlich für die Bundeswehr bin ich gar nicht. Ich bin, glaube ich, Leutnant der Reserve der NVA. Also.
Wir haben uns das auch gefragt, weil ein paar meiner Freunde haben ja auch ihr Jahr noch gemacht bei der Armee. Und wir haben uns gefragt, wie das ist, ob du dann Reservist eigentlich bist automatisch, wenn du da warst.
Was immer du bist.
Und ich sag mal, also das ist alles, also ne, ich will auch eigentlich nicht so eine Schwarzmalerin sein, aber wenn du hörst, dass jetzt zum Beispiel auch Atomkraftwerke bombardiert werden oder dass diskutiert wird, ob der ob es eine Flugverbotszone in der Ukraine gibt, was aber wieder bedeuten würde, dass die NATO sich einmischt. Also es ist ja schon, ich meine, nicht umsonst hat Olaf Scholz jetzt wahrscheinlich so stark aufgerüstet. Wie viel Milliarden?
Keine Ahnung,
also eine ganze Menge. Sehr krasse Aufrüstung auf jeden Fall. Ich würde den unseren Gast heute auch gerne nochmal dazu befragen, was er davon hält, weil das natürlich ja auch immer so eine Diskussion ist. Ist das gerade gut, dass wir dann quasi so stark in Waffen investieren? Ist das wirklich die Lösung für Frieden? Aber ja, und gleichzeitig so der Gedanke, wenn jetzt meine Freunde, die bei der Armee waren, wirklich dann jetzt nochmal eingezogen werden müssten.
Es ist unvorstellbar.
Also zu welchen Zwecken auch immer. Ne? Ich meine, es kann ja auch sein, dass du sagst, wenn jetzt zum Beispiel die Flüchtlingskrise zu krass wird und du musst irgendwie innerpolitisch das handeln, auch dann kann es ja sein, also davon gehe ich jetzt nicht aus, aber man weiß es ja nicht. Heutzutage kann ja alles passieren.
Andererseits, lass mal so ein Atomkraftwerk hops gehen, dann sind wir auch mit dabei. Also das ist eine europäische Geschichte. Ja. Witzigerweise, ich habe ja eine 10. Klasse in Geschichte, wir sind gerade beim Kalten Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, Kalte Krieg mit den Supermächten USA, ja, UdSSR und so weiter. Und ich habe den, und natürlich haben wir auch über den Ukraine-Krieg gesprochen, und ich habe den aus einer Intuition heraus in den letzten 5 Minuten ein Video vorgespielt von Udo Lindenberg, wo er singt, wozu sind denn Kriege da? Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit, die Schüler kannten den Text nicht so. Mhm. Das war ein Live-Konzert, ich weiß nicht, wo das war, mit dem kleinen Kind dazu, was dann auch diese Frage stellt, könnt ihr mir das mal erklären und so weiter. Und dieses Lied ist so aktuell, das beschreibt wirklich alles. Ich habe da so Gänsehaut gehabt, weil es
einfach so... Ich kenne es auch nicht, muss ich mir mal anhören danach. Nee,
wozu sind denn Kriege da?
Ja.
Kannst du mir das sagen? Sag mir das jetzt. Wozu wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen, sag mir mal, warum? Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Und also, es ist unglaublich. Das singt zum Teil dieses Kind auch mit Udo im Duett. Also, wow. Und jetzt hat neulich, gestern habe ich im Radio gehört, jetzt ist doch der ESC, ist glaube ich heute, der deutsche Vorentscheid zum ESC. Und da haben sie gesagt, lass doch Nicole wieder singen, ein bisschen Frieden. Alles andere ist doch jetzt, und es trifft es genauso. Ja, es ist also, es ist verrückt. Und ich habe heute wieder gehört, jetzt haben sie die Duma, das russische Parlament, hat gestern einen Erlass beschlossen, dass Journalisten, die das Wort Krieg in den Mund nehmen, bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Und Putin sagt noch im Anschluss, und das gilt primär für ausländische Journalisten. Jetzt deswegen hat ja BBC, und die haben jetzt alle auch gekannt. Ja. Das muss man vorstellen, was ist denn nur mit dem Mann? Was ist denn nur mit dem?
Wahnsinnig, also wahnsinnig eigentlich, nicht nur größenwahnsinnig, sondern wahnsinnig. Aber genau da wünsche ich mir auch eine Einschätzung von unserem Gast Oleg Schewtschenko.
Genau.
Obwohl ich jetzt nicht, also muss man ja auch sagen, nur weil er jetzt ein Semester in Russland verbracht hat, glaube ich nicht, dass er uns jetzt erklären können wird, was Putin geritten hat, aber... Er ist ja einfach auch politisch sehr nah dran und dementsprechend. Das ist übrigens, also da haben ja wirklich alle Politiker und Politikerinnen meine Hochachtung, denn da ist mir erstmal bewusst geworden jetzt in dieser Krise, was Diplomatie bedeutet. Dass du bei Diplomatie mit einem Menschen, der gerade Krieg angefangen hat, der in ein Land einmarschiert ist, einen Angriffskrieg vollzogen hat, trotzdem noch telefonieren musst und sprechen musst mit dem und verhandeln musst. Also ich meine, das ist ja das, was quasi Macron und Scholz die ganze Zeit machen.
Das ist
Körperbehaftung quasi. Ich würde ja ausflippen.
Ja, darfst aber nicht. Denn dazu... So, ich würde jetzt mal sagen, ich habe dem Olli gesagt, dass wir ungefähr um die Zeit anrufen. Wir versuchen das jetzt mal hier. Und ich gucke mal, ob man ihn...
Aber meinst du, Scholz schickt Putin auch mal eine wütende WhatsApp-Nachricht mit so ein paar aggressiven Emojis?
Hallo, Oleg?
Na, ich glaube, du rufst noch nicht an, oder?
Doch.
Ja?
Eigentlich. Kannst du mich hören?
Na, wir probieren es mal noch ein bisschen weiter. Solange ich mal die Zeit. Also wie gesagt, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Zumal ja auch in den Gesprächen nicht zwingend eine Sprache gesprochen wird, sondern man auch noch Dolmetscher braucht.
Hallo, Oleg?
Hallo. So, jetzt höre ich dich.
Genau. Sehr schön, Oleg.
Hallo.
Herzlich willkommen im Podcast Two of Us. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline. Ich bin der Hardy. Oleg, als allererstes Mal, ich habe es schon vorher schon gesagt, das wirst du später dann hören im Podcast, erstmal ganz lieben Dank. Du hast sehr unkompliziert, ich habe dich überfallen quasi und du hast gar nicht rumgemuckt und hast gesagt, klar bin ich dabei. Erstmal ganz lieben Dank dafür.
Gerne, gerne.
So. Wir müssen mit der Ausdrucksweise aufpassen, dass du vielleicht nicht sagst, dass du ihn überfallen hast.
Okay,
dieser
okay.
Tag ist so kritisch.
Okay, ja, Oleg, wir haben natürlich dich nicht ohne Grund sozusagen ausgesucht, weil wir natürlich deine Biografie mal so ein bisschen durchstöbert haben. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern nochmal sagen, wer du bist und vielleicht mal deinen Werdegang bis heute mal ganz kurz schildern, damit wir alle mal so im Bilde sind.
Ja, gerne. Ich bin 1995 geboren, also gar nicht so lange her, in der schönen Stadt Simferopol. Das ist die Hauptstadt der Halbinsel Krim und habe dort auch 8 Jahre meines Lebens verbracht. Wir sind dann nach Deutschland emigriert, meine Eltern und ich, mit meiner Schwester gemeinsam 2003 und leben seitdem in Thüringen. Und ja, meine Familie zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass wir sehr international sind. Also meine ganzen Verwandten leben irgendwo überall auf der Welt, Amerika, Israel, Australien, aber eben auch Russland und die Ukraine. Und genau, meine Mutter kommt ursprünglich, also die Eltern meiner Mutter kommen aus Belarus, aus der Region um Gomel, drumherum, wo gerade auch Friedensverhandlungen ja stattfinden. Und mein Vater ist Ukrainer, Schewtschenko. Das ist eigentlich ein sehr bekannter Nachname in der Ukraine. Der Nationaldichter heißt auch so. Und genau, das ist ein russischsprachiger Ukrainer, auch mit ein bisschen russischen Wurzeln. Und genau, meine Eltern haben sich dann auf der Krim kennengelernt und sind dort glücklich geworden. Genau, und jetzt ist ja schon mal seit 2014 ein Stück Heimat von mir weg, weil ich daran gewöhnt war, auch als ukrainischer Staatsbürger vor noch ein paar Jahren, dass die Krim natürlich selbstverständlich ukrainisch ist. Und ja, jetzt kommt ja sozusagen der nächste Schritt seit den letzten Tagen.
Ja, Oleg, darf ich fragen, warum ihr damals aus der Ukraine weggegangen seid, nach Deutschland, nach Thüringen?
Wir sind als Familie jüdische Kontingentflüchtlinge. Das war ein Programm, was sozusagen die DDR tatsächlich angeleitet hat, noch so in den letzten Zügen. Und das hat die Bundesrepublik dann auf jeden Fall weitergemacht. Und zwar konnten auch aufgrund sozusagen einer moralischen Wiedergutmachung Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion bis 2005 nach Deutschland kommen. Und hier einen Aufenthaltsstatus bekommen, einen dauerhaften Aufenthaltsstatus und genau hier leben. Und meine Eltern haben 4 Jahre gebraucht oder gewartet, bis sozusagen der Antrag dann auch genehmigt worden ist. Und ja, viele Gründe sprachen dafür. Erstens, selbstverständlich der aufkommende Antisemitismus, der war einfach nur deutlicher. Also man hat ja nach der Sowjetunion gedacht, das wird jetzt vielleicht weniger strukturell. War es auch, aber es war auf den Straßen bemerkbar und auch viele seltsame Kräfte sind da ein bisschen emporgestiegen und auf der anderen Seite eben auch ja die Hoffnung auf ein besseres Morgen, denn man muss sagen, die 90er waren auch geprägt, also meine Eltern haben 99 diesen Antrag gestellt, die 90er waren in der Ukraine, auch auf der Krim davon geprägt, dass natürlich dort mafiöse Strukturen herrschten und häufig man auch sich die Frage gestellt hat, kann man da überleben? Also wir hatten in unserer Wohnung auch 2 sehr schusssichere Türen installiert und ähnliches. Also man hatte auch ein bisschen Angst und ich glaube, am Ende ist das alles so zusammengekommen. Genau, und deshalb sind wir hier.
Du hast gesagt, ihr habt eine internationale Familie, die Familie ist international verstreut. Wie kommt es dazu? Wer ist da wo oder wie kam das?
Genau, also vor allem der Teil meiner Mutter, also der jüdische Teil, ist sozusagen schon in der Sowjetzeit ausgewandert, zum Teil insbesondere natürlich nach Israel, ne, ja. Klar, aber viele sind natürlich auch in die USA gezogen, weil dort es ja auch einfach möglich war, als Juden da relativ leicht unterzukommen. Genau, und dass in Russland durch Verwandte leben oder in der Ukraine, ja, das war sozusagen natürlich eine Nachfolge von der sowjetischen Zeit, wo eigentlich da keine Grenzen waren, ne? Man irgendwo hingezogen ist, wo es gerade gepasst hat, beruflich oder familiär und genau, deswegen auch da die Verstreuung ein Stück weit. Aber in Deutschland leben auch mittlerweile ein paar Familienteile auch über die gleiche Variante des jüdischen Kontingentflüchtlings, genau, hier hingekommen.
Und man hat es ja den Vorteil, wenn man so eine verstreute Familie hat und Freunde überall, dass man auch vieles mitbekommen kann. Wie stark bist du denn im Austausch, vor allen Dingen jetzt mit Freunden und Verwandten aus Russland und der Ukraine? Und was bekommst du da mit?
Sehr eng. Also ich versuche den Kontakt regelmäßig zu halten. Ja, nicht so viel zu schreiben oder so viel zu kommunizieren, auch über Instagram Stories, ne? Also über sozusagen die schnellsten Medien, die es gibt, um einfach zu sehen, okay, die Person lebt noch, das ist mir erstmal wichtiger als alles andere. Zumindest wenn ich mir die ukrainischen Verwandte und Freunde so angucke. Wir versuchen regelmäßig auch zu telefonieren, wenn es klappt. Ich bekomme auch regelmäßig jetzt bitte auch darum, dass da mir auch die Sicherheitslage nochmal geschildert wird, weil natürlich hat man also voller irgendwie viel Sorge, ne? Und man ist voller, weiß ich nicht, Wut auch ein Stück weit über diese Situation. Wenn ich mir Freunde aus Russland angucke, dann würde ich sagen, einige sind jetzt auf dem Weg auszuwandern, weil viele Bekannte, die ich sozusagen in Russland gewonnen habe, habe ich durch.
Jetzt hören wir dich gerade nicht mehr, Oleg. Hörst du uns noch? Ja, wir hatten gerade schon irgendwie, gab es ein bisschen Störungen, ne?
Warte mal. Dann machen wir das jetzt nochmal.
Es lag, glaube ich, diesmal nicht an der Box. Die macht sonst eine andere Fehlermeldung. Hoffen wir, dass wir ihn zurückkriegen.
Da ist er wieder.
Jetzt habe ich weitergeredet und habe gemerkt, okay, dass ich gar nicht da
war. Dann spul noch mal bitte 30 Sekunden zurück.
Du warst, wir haben, glaube ich, noch den Punkt gehört, dass du meintest, dass viele Freunde und Verwandte jetzt aus Russland auch versuchen auszuwandern, aufgrund der Situation. Das habe ich noch mitbekommen.
Genau, weil also ich habe da wirklich, ich würde sagen, auf jeden Fall total viel Verständnis dafür, dass die Leute sagen, ich kann einfach nicht mehr in diesem Land leben. Und versuchen da auch auszuwandern. Andere bleiben dort, weil sie sagen, irgendwer muss ja dort auch noch bleiben, der vernünftig ist. Es gibt aber, das will ich auch nicht verhehlen, natürlich auch Leute, die sagen, ja, das ist auch alles richtig, was der Putin macht, vergleichen da diesen Krieg mit dem Vietnamkrieg und dem Einmarsch der US-Amerikaner. Mhm. Also ganz gute geschichtliche Vergleiche, die natürlich alle daher rühren, dass sie sehr viel russisches Fernsehen empfangen. Jetzt sind ja auch alle möglichen sozialen Medien, die westlichen Medien abgeschaltet in Russland, sodass es noch schlimmer wird, denke ich mal, mit der Informationsbeschaffung. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr, nicht nur sehr nachdenklich macht, sondern natürlich auch wütend und mich vor die Frage stellt, wie kann ich eigentlich die Leute überzeugen? Ne? Wie kann ich hier meinen Beitrag dazu leisten, dass ich versuche, über die Kommunikation, über Weiterleitungen oder ähnliches Fakten auch irgendwie rüberzubringen? Manchmal erinnert mich die Diskussion in den letzten Tagen auch an eine Diskussion mit Leuten, die hier auf Fake News immer verbreitet haben und ganz starr sind und stur, ne? was ihre angebliche Wahrheit ist. Also wir kennen es ja in Deutschland auch aus einigen Debatten, auch aus Parallelwelten. So eine ähnliche Geschichte erlebe ich hier auch. Ne? Nur, dass natürlich ich dann noch viel emotionaler darauf reagiere, weil ich mir denke, es kann ja nicht euer Ernst sein. Das ist hier gerade Krieg und ja. Das ist jetzt keine Kleinigkeit.
Ja. Oleg, du bist ja sozusagen dann in Thüringen aufgewachsen. Ich glaube, du hast am Telesius-Gymnasium, liebe Grüße an meine Kollegen Ingolf Jaritz, Uli Schröter und die vielen Sportlehrer, die ich dort kenne. Hast du ein Abitur dort gemacht, richtig? Am Telesius?
Genau. Und die Lehrer kenne ich auch alle.
Ne, die Grüße
auch an die Lehrer sozusagen von mir, total schön.
Okay, bei wem hast du Sport gehabt? Bei Herrn Jaritz, genau. Oder bei Herrn Schröter? Oder?
Nee, also Herr Jaritz hatte ich tatsächlich eher so als Schülersprecher dann kennengelernt, aber Herr Kaczynski war fast durchgängig mein Lehrer, Sportlehrer.
Okay. Du bist bei der SPD, du bist bei den Jusos. Erklär uns bitte, du hast schon gesagt Schülersprecher, das klingt schon danach. Wie kam es zu diesem politischen Engagement, zu deiner politischen Affinität?
Genau, ich bin seitdem ich 14 bin bei den Jusos, also schon sehr, sehr lange mittlerweile. Meine Eltern sind sehr politisch, auch wenn uns sehr viel manchmal politisch trennt, aber wir haben immer am Abendbrottisch über Politik gesprochen, solange ich mich erinnern kann. Und die haben auch immer versucht, die gleiche Augenhöhe auch zu haben mit mir, wenn sie über Politik diskutiert haben, haben wir auch versucht, politische Prozesse einfach zu erklären. Dass ich dann eingetreten bin, das fanden die gar nicht so lustig, weil die fanden, dass ich da zu jung bin. um sowas zu tun. Damals war die Juso-Mitgliedschaft kostenlos, das heißt, sie konnten mich auch nicht so richtig aufhalten, das zu tun. Also ich musste kein Konto angeben und ich habe dann aber tatsächlich ein Jahr später meine Eltern überzeugt, dass es eine gute Idee ist, sich politisch zu engagieren, auch hier vor Ort, und habe erst ohne ihr Wissen, aber dann mit einer Erklärung meine komplette Familie in die SPD eingetreten. Also ich habe einfach die Karte meiner Mutter geschnappt, die Sparkassenkarte, und habe einfach alle eingetragen. Und ich musste dann auch Beitrag zahlen, das war natürlich nicht so ohne. Also die Diskussion war etwas wütender Gestalt, aber die sind bis heute noch Mitglied, auch meine Schwester, und mittlerweile hat sie sich, glaube ich, gut überzeugen können, dass es eine gute Idee war, das zu tun.
Witzig, manche Kinder klauen Zigaretten, andere wie Oleg tragen ihre Familie in die SPD ein.
Das habe ich auch nicht so gehört, muss ich ehrlich
sagen. Das hört sich sehr nerdig an. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber. Ja. Aber damals war ich einfach von dieser Idee begeistert. Man kann ja voll viel verändern. Man muss ja auch sagen, im Verhältnis auch zu dem, was man in der Ukraine hätte machen können. Also es war mir dann schon bewusst, dass hier natürlich eine Demokratie vorherrscht, ne? Und in der Ukraine muss man sich einfach Stimmen kaufen, in Anführungsstrichen, also indem man natürlich ganz viel Geld hatte, um überhaupt auf eine Parteiliste zu kommen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, da zu kandidieren. Das ist hier natürlich ganz anders, ne? Ich hatte jetzt nicht so viel Kohle als Studi und bin trotzdem auf einen guten Listenplatz irgendwie bei der Kommunalwahl gekommen, weil die Leute gesagt haben, naja, der überzeugt über seine Argumente innerhalb der Partei. Und ich glaube, das ist etwas, was wir zu wenig schätzen, dass wir das hier haben. Also diese Großartigkeit, vor allem, wenn man jetzt auch nochmal nach Russland blickt, wo Leute für ihre Meinung, dass sie einfach das Wort Krieg sagen, für 15 Jahre im Zweifel hinter Gittern kommen.
Wahnsinn.
Das ist schon, also nicht nur erschreckend, sondern man muss ja immer wieder die eigenen Privilegien vor sich haben und überlegen, wie dankbar man eigentlich sein sollte, dass wir sowas hier haben.
Oleg, nimm uns bitte mal ein bisschen mit in die Ukraine, die 8 Jahre, die du dort gelebt hast. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie lebt ein Kind in der Ukraine? Wie ist das im Vergleich? Du kannst jetzt mit Thüringen gut vergleichen.
Genau, vielleicht nochmal dazu sagend, ich habe ja auf der Krim gewohnt. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die typische Ukraine-Erzählung, weil klar, wir sind in einem russischen, also ich bin in einem russischen Haushalt aufgewachsen, in einem sehr, sehr, sehr stark russischen Milieu. Ich hatte Russisch als erste Muttersprache, Ukrainisch als zweite Muttersprache dann auch in der Schule. Und das unterscheidet mich natürlich zu anderen Regionen der Ukraine, weil dort das nicht sehr selbstverständlich ist. Wir sind schon immer eine Sonderstellung irgendwie als Halbelf. Und ja, ich glaube mal, auf jeden Fall gibt es Ähnlichkeiten, ne? Also ich habe mir auch die Knie aufgeschürft als kleines Kind dort, und es gab einen Spielplatz, wo wir mal gespielt haben. Ich würde aber sagen, das System ist natürlich viel verschulter, also es fängt ja schon im Kindergarten an, wenn hier der Kindergarten eher daraus besteht, zu sagen, okay, lasst den Kindern die Freiheit, die sind nur einmal Kind, die sollen das Kindsein auch genießen. Und spielen ist es ja sozusagen in Osteuropa ja eher etwas anders. Da wird halt auch schon geschult. Also ich konnte dann schon sozusagen, bevor ich in die Schule kam, eigentlich schon schreiben und Ähnliches. Das ist jetzt nicht so üblich, würde ich sagen. Genau, und dann bin ich gleich aufs Gymnasium gekommen, weil dort sozusagen keine Grundschule existiert. Ne? Da gibt es sozusagen ein Gymnasium oder eine Regelschule, aber von der ersten Klasse an. Und genau, und das, ich glaube, was sozusagen die Leute dort ausmacht, ist vor allem also trotzdem sehr große Herzlichkeit, ne, genügend Feierlaune, und trotz dessen, dass man ja, ich bin ja vor allem in den 90ern aufgewachsen und dann irgendwie bis kurz in die 2000er war ich ja sozusagen dort. Ne, das ist natürlich eine Zeit gewesen, wo man auch ein bisschen wirtschaftlichen Aufschwung langsam mitbekommen hat, dass es irgendwie nach vorne geht, dass man für sich auch irgendwie mehr entdeckt hat als nur den postsowjetischen Raum, so ganz langsam, zimperlich. Und das bedeutete natürlich auch, bestimmte Produkte auszuprobieren und so. Aber trotzdem war das ein Kulturschock, als wir nach Deutschland gekommen sind mit, weiß ich nicht, allen möglichen anderen Dingen. Also ich habe zum Beispiel nicht mit Lego gespielt. Ich habe jetzt nicht unbedingt die teuersten Sachen gehabt, weil wir hatten sowas zum Teil gar nicht. Also konnte, oder meine Eltern hätten sich das auch vielleicht nicht leisten können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das nicht so präsent für mich, dass man super viele Spielzeuge oder Ähnliches hat. Das haben wir hier erst dann in Deutschland gemerkt, wie wohlhabend eigentlich hier diese Gesellschaft auch lebt.
Na, ich stelle mir das schon ziemlich heftig vor, wenn du mit 8 Jahren, du hast da wahrscheinlich die deutsche Sprache noch nicht gekonnt, oder?
Gar nicht, genau. Also okay. Wir hatten tatsächlich, wir hatten in der Schule Deutsch. Meine Mutter hat sich dann auch gewünscht, also man wusste nicht, in welche Klasse man kommt. Man wird dann eingeteilt, sozusagen in Klassen, und jede Klasse sollte dann ab der dritten Stufe sozusagen, Klassenstufe, irgendeine Sprache dann lernen. Und da wurde sozusagen zugelost und ich bin zufällig in die deutsche Klasse gekommen, in Anführungsstrichen, also die Klasse, die ab der dritten Klasse Deutsch hatte, und ich hatte da sehr, sehr wenig an Deutschkenntnissen gelernt, glaube ich. Ich konnte Ja und Nein sagen, das war's.
Genau. Okay, und dann bist du, seit wann hast du die deutsche Staatsbürgerschaft, oder hast du die beide, oder wie ist das bei dir, oder?
In Deutschland erlaubt keine doppelte, auch die Ukraine nicht, deshalb musste ich die abgeben. Es war ein sehr langwieriges Verfahren, auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Also ich hätte hätte mir so einen Wagen kaufen können, auf jeden Fall davon.
Echt?
So einen einfachen. Ja, ja, es hat über 1.000 Euro gekostet, das Ganze, weil natürlich will die Ukraine auch Geld haben, wenn schon die Leute dort weg wollen. Das ist so die letzte Möglichkeit, Geld abzuzocken. Und natürlich auch eine Barriere zu schaffen und sich zu hinterfragen, will man das wirklich? Und auch die deutschen Verwaltungsgebühren sind nicht klein, muss man auch dazu sagen. Hat sich aber gelohnt. Also es war, glaube ich, die beste Investition in meine Zukunft, die ich machen konnte, weil natürlich mit deutschen Pass man einfach viel, viel mehr erreichen kann. Da müssen wir objektiv sein, dass das halt der Fall ist. Genau, aber seit 2013 ist es der Fall. Also ich habe dann wirklich mit dem, wo ich 18 geworden bin, konnte ich erst den Antrag stellen. Und dann habe ich dann die ganze Odyssee mitgemacht. Hat ein bisschen auch gedauert, aber war sehr sinnvoll.
Okay. Jetzt bist du 27 Jahre, das heißt ja, ich habe gerade mit meiner Tochter darüber gesprochen, wenn du jetzt in der Ukraine wärst, würdest du jetzt eine Waffe tragen wahrscheinlich, oder?
Das ist nicht so ganz selbstverständlich, weil wahrscheinlich wäre ich in meinem Fall ja eher schon im russischen Gebiet.
Ach so, ja, stimmt.
Ist ja schon annektiert, aber wenn man sozusagen das mal sich gedanklich überlegt, ja, zumindest wäre ich Teil der Generalmobilmachung. Die sind ja nicht alle eingezogen derzeit, also nur den Gebieten, wo es auch wo es umkämpft ist. Also zum Beispiel in der Westukraine gibt es viele, die gar nicht an der Waffe sozusagen gerade sich beteiligen, aber in Lauerstellung sein sollen. Auf jeden Fall hätte ich nicht ausreisen können. Also ich hätte jetzt nicht flüchten können. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall entscheidend.
Ja, nun, wie siehst du die Sache jetzt nicht nur als SPD-Politiker, sage ich, sondern auch mit dem Heimatbezug? Was können wir jetzt tun als Deutsche, beziehungsweise wie ist denn die Lage zu entspannen? Wir haben Karolin vorhin gesagt, so jetzt Diplomat zu sein, deutscher Diplomat zu sein, ist mit Sicherheit ziemlich schwierig gerade. Aber meines Erachtens geht es ja nur über Diplomatie. Oder wo siehst du eine Lösung dieses extremen Konfliktes?
Also ich glaube, vielleicht zu der ersten Frage, wie wir helfen können. Ich glaube, das Beste, was wir wirklich machen können, ist Geld spenden. Ich weiß, ganz viele spenden gerade Sachen und das ist auch total nett und ich freue mich auch. Ich will das auch gar nicht stoppen. Ich weiß nur, dass viele dieser, also vor allem Kleidungsstücke, viele dieser Sachen gar nicht ankommen. Die verstopfen gerade die humanitären Wege, die es gibt. Gerade ist es wichtig, Medikamente dort zu liefern, Verbandsmaterial, natürlich auch Konserven, ne, aber das ist gerade das Wichtigste. Und die ganzen privaten Initiativen, die an die Grenze zwischen Polen und der Ukraine gehen, die können auch schädlich sein für das höhere Ziel. Von daher eher versuchen, wenn sie spenden, einfach bitte an die großen Organisationen von Deutschland hilft. Das ist zum Beispiel die Caritas dabei oder die AWO, also die großen, denen wir eigentlich schon immer vertraut haben, dass sie es richtig machen. Die haben überall die humanitären Hilfen. Die haben auch Leute, die einfach wissen, was man machen muss, und die wissen auch, wo man es einkaufen sollte, zu guten Preisen. Das vielleicht dazu, ne? Ja. Weil das wirklich ja gerade überhand nimmt, und auch die Stadt Mühlhausen zum Beispiel macht sehr, sehr viel. Ich bin auch dem Oberbürgermeister sehr dankbar. Der ist ja persönlich betroffen, weil seine Frau auch aus der Ukraine kommt, dass er da auch viel unternimmt, aber versuchen da zumindest diesen Aktionismus von Bürgerinnen und Bürgern so ein bisschen zu lenken, damit das richtig ankommt.
So, jetzt zur Lösung.
Die Lösung, es ist natürlich eine ganz gute Frage. Also Diplomat würde ich auch ungern sein jetzt, glaube ich, in dieser Situation auch, weil ich einfach viel zu emotional reagieren würde. Ich bin da jetzt, weiß nicht, ob man da überhaupt objektiv sein kann. Baerbock sagt, man kann beim Krieg nicht neutral sein. Ich stimme mir da zu 1000% zu. Ich würde sagen, dass natürlich zwei Dinge entscheidend sind. Erstens, wie die Friedensverhandlungen laufen. Und ich glaube mal, dass die russische Seite unter Druck gerät, weil die natürlich auch merken, ihre Operation hat nicht funktioniert. die Ukrainerinnen und Ukrainer sind jetzt nicht auf die Straßen gegangen und haben mit, weiß ich nicht, mit lauten Geschreien bejubelt, dass sie jetzt kommen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, das ukrainische Militär ist ein anderes als vor 8 Jahren. Und natürlich können sie viel, viel besser zurückantworten und insbesondere mit den Waffenlieferungen des Westens auch nochmal besser antworten. Von daher sind die unter Druck. Ich glaube, die Friedensverhandlungen sind ein sehr wichtiges Mittel deswegen, was man auch angehen muss. Jetzt gibt es auch die dritte Runde an diesem Wochenende. Mhm. Und ich hoffe mir da sehr, sehr viel, weil man darf nicht die Hoffnung da aufgeben. Das andere ist, und da ist die Hoffnung langsam am Sterben, ehrlich gesagt, ist natürlich die Hoffnung auf den russischen Protest. Wir merken gerade in ganz vielen Städten Russlands gibt es riesengroße Proteste. 1,5 Millionen haben eine Petition gegen den Krieg in Russland unterschrieben. Ganz viele der Celebrities, insbesondere die, die ukrainische Wurzeln haben, und davon gibt es ganz, ganz viele in Russland, also wirklich extrem, wenn man sich den Anteil anguckt, rufen auf, den Krieg zu beenden. Erläutern über Instagram, wie dort eigentlich die Lage ist in der Ukraine und so weiter, weil die natürlich auch Verwandte dort haben. Also dieser russische Protest ist total wichtig und ich hoffe einfach, dass der wirkt. Also wir wissen alle, wenn solange Putin an der Macht bleibt, ändert sich die Situation nicht. Er hat ein Ego, er ist wahrscheinlich einfach komplett durch. Also ich weiß nicht, ob er zurechnungsfähig ist, ja. Er weckt zumindest nicht den Anschein, dass er es ist. Aber solange er da an der Macht ist, wird schwierig. Und da können wir nur auf die Friedensverhandlungen hoffen und auch auf die Schwäche des russischen Militärs. Aber ansonsten bleibe ich dabei, der wichtigste Bereich ist eigentlich der Protest, um auch ein Umdenken im russischen Staat zu ermöglichen.
Ich stimme dir da vollkommen zu, Oleg. Der Protest ist, glaube ich, auch was dieser Tage auch, also es beschäftigt natürlich viele Menschen hier in Europa auch so, wie wird das in Russland gesehen, wie wird das dort wahrgenommen, wenn eben gerade die Möglichkeit zu protestieren auch so krass eingeschränkt ist, ne, beziehungsweise unter Strafe steht, dann ist das ja, hast du ja auch schon gesagt, was ganz anderes als hier. Und wäre aber für mich die Frage, ob diese Art von Protest, die ja letztendlich dann vermutlich auch Menschen und ihre Freiheit kosten wird, wie wir ja vorhin festgestellt haben, ob das dazu führen würde, dass ein so großen, wahnsinniger, fast schon Diktator, muss man sagen, wie Putin da irgendwas ändern würde an seinen Strategien. Oder ist es dann wirklich ein Putsch, der eigentlich passieren müsste, um ihn zu stürzen? Also ich finde die Situation auch so vertrackt und kann mir eigentlich nicht vorstellen, also ich meine, Putin wirkt auch nicht so, als würde er jetzt aufgeben können. Er hat einfach zu viel riskiert und gemacht, als dass er da jetzt wieder zurücktreten könnte, oder? Das ist so meine emotionale Einschätzung der ganzen Lage, dass ich da gar nicht so richtig sehe, wie wir mit Putin wieder in eine friedliche Lösung zurückkommen können.
Ich teile die Einschätzung voll. Das ist so, ich glaube, er muss bis zum Ende das durchziehen. Auf jeden Fall, für sich zumindest. Ich glaube, es geht nicht ohne Putsch. Die Frage ist natürlich, wie lange hält er es aus mit diesen wirtschaftlichen Sanktionen? Also wie lange bleibt diese Angst bestehen, wenn im Prinzip alles wegrutscht? Weil im Vergleich zu der Sowjetunionszeit, die er gerne ja zurückhaben will, war die Welt ja daran gewöhnt, dass die Sowjetunion isoliert ist. Und auch die Leute hatten ja nie sozusagen gemerkt, wie das ist, in der Globalisierung zu leben, weil sie isoliert waren. Und dann kommt noch hinzu, die Sowjetunion hat viel, viel mehr Partner gehabt in der Zeit. Die hat Russland nicht mehr, wenn man sich die UNO-Abstimmung angeguckt hat, wo die UNO-Staaten Russland verurteilt haben. Und die Weltwirtschaft hat sich weitergedreht, wie die komplette Welt. Und die Verbindungen, die gerade bestehen, die wirtschaftlichen Verbindungen, die sind so engmaschig, dass so eine Isolation eines so riesigen Landes total schwer ist. Und von daher, wenn Microsoft nicht mehr funktioniert, wie es anscheinend jetzt der Fall ist, und andere Dinge, die grundlegend sind ja für das normale Leben, Arbeiten und so weiter, dass bestimmte auch Produkte nicht mehr da sind, die man ja auch essen, genießen kann und so weiter, dass man nicht in Urlaub fahren kann wie jedes Jahr und für eine unbestimmte Zeit, wahrscheinlich für immer, nicht weil Corona da ist, ne, sondern einfach für immer anscheinend. Denn wird, glaube ich, das System zumindest anfangen, langsam zu erodieren, weil die Leute das eigentlich gar nicht wollen. Die werden jetzt nicht auf lange Strecke hin so, also denke ich zumindest, so verblendet sein können, so ideologisiert sein können, dass sie nicht sagen, okay, wir müssen hier was ändern. Das System funktioniert doch nicht so. Mhm. Also das ist meine Hoffnung zumindest, weil ich sage, dass langfristig haben die wirtschaftlichen Sanktionen wirklich eine erhebliche Folge für die russische Wirtschaft, für das russische Zusammenleben. Und dann ist es auch so, die Leute, die die auf jeden Fall jünger sind als 60, ne, die sind ja sowieso kritischer eingestellt. Auch Umfragen geben ja auch, dass über 60 viel Zustimmung ist, unter 60 eher weniger. Das natürlich auch das eine zeitliche Perspektive hat. Ne? Und dann die Frage irgendwann ist, die arbeitende Bevölkerung, die eigentlich die Steuern reinholt, die überhaupt das Land trägt, wie lange macht sie es mit? Ne? Wie lange macht sie es mit, bis nicht irgendeine friedliche Revolution durch irgendwelche Apparatschiks vielleicht irgendwie funktioniert und man sagt, nee, wir müssen hier was ändern. Also ich hoffe zumindest darauf.
Oleg, wie stehst du dazu? Zelensky hat ja jetzt vor kurzem auch der NATO so ein bisschen eine Mitschuld an der Situation gegeben, weil, ich glaube, es ging auch um die die Tatsache, dass es keine Flugverbotszone in der Ukraine gibt. Die Ukraine steht ja so quasi jetzt zwischen den Stühlen. Es gab ja, glaube ich, auch einen Antrag, der EU beizutreten und so. Und trotzdem ist das ja alles sehr schwierig. Und die NATO-Mitgliedstaaten haben sich auch darauf verständigt, eben nicht einzugreifen in diesen Krieg und nicht auszuweiten. Wie ist deine Einschätzung dazu, dadurch, dass du ja nochmal einen anderen Bezug auch zu dem Land hast? Was denkst du, müsste die NATO, müsste sie mehr tun, als sie schon tut vielleicht?
Ich würde vielleicht nochmal bei der EU anfangen. Ich finde es total brandgefährlich, was Ursula von der Leyen gemacht hat. Sie hat nämlich den Anschein erweckt, dass es total leicht ist, für die Ukraine in die EU zu kommen. Und das wird nicht passieren. Also wir enttäuschen wieder auf vollster Linie. Und das finde ich total traurig, weil wir haben ja schon die Ukraine da mehrmals enttäuscht. Ne? Wir haben immer wieder versucht, denen zu sagen, das schafft ihr schon, wir nehmen euch auf. Und dann haben wir nichts unternommen in der Art und Weise. Haben immer wieder darauf verwiesen, dass die Ukraine sich dann noch weiterentwickeln muss, weil sie sich auch muss, ne, klar. Und jetzt, wo das Land im Prinzip ja eine Ruine wird, ne, langsam durch die Zerbombung, ja, ist ja de facto eigentlich so eine wirtschaftliche Stärke ja nicht abzusehen. Und da sie in die EU zu holen, in eine gemeinsame Wirtschaftszone, weil die EU ist ja vor allem erstmal ein wirtschaftliches Projekt und dann ein soziales, das wird nicht funktionieren, leider. Auch wenn ich das mir sehr, sehr wünschen würde, dass die Ukraine Teil der EU ist. Und was die NATO angeht, da gab es ja auch solche Debatten. Da haben ja auch einige hochrangige US-Amerikaner gesagt, ja, da müssen wir halt darauf verzichten, dass die Ukraine gegen den Grundsatz verstößt, dass die territoriale Integrität nicht irgendwie gefährdet ist. Mhm. Und ich würde sagen, nee, doch, das ist ein Grundsatz und wahrscheinlich werdet ihr die Ukraine dann nicht aufnehmen. Und wenn ihr das tut, dann riskiert ihr den Dritten Weltkrieg mit Nuklearwaffen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein nicht viel zu hoher Preis ist. Deshalb glaube ich, muss man da schon mit Vorsicht rangehen. Ich befürworte die Waffenlieferung definitiv. Im Gegensatz vielleicht auch zu vielen Leuten in meiner Partei, im Gegensatz zu vielen selbsternannten Pazifistinnen und Pazifisten der politischen Linke. Halte ich das für eine absolut richtige und notwendige Sache. Ich muss auch sagen, als ich am Donnerstag aufgewacht bin und mir die ersten Freunde geschrieben haben, die das gehört haben, die nicht schlafen konnten, die natürlich gesagt haben, okay, ich kenne da jemanden in Deutschland, der ist politisch aktiv, du musst uns doch irgendwie helfen. Und dann waren die ersten Worte immer, Oleg, versuch doch irgendwie zu erwirken, dass wir Waffenlieferungen bekommen. Hm. So. Und das war hier natürlich in Deutschland eine ganz große, grobe Diskussion. Und dann wurde ich auch in den ersten Schalten erstmal für verrückt erklärt. Ne? Das kann man doch nicht machen. Ich würde eher sagen, alleine Schutzwesten sind ja per se Defensivwaffen, ne? Schutzsichere Westen. Ja. Und mir fällt kein logisches Argument ein, warum das nicht geliefert werden sollte. Weil wir reden ja einfach wirklich von dem Schutz einfach von Menschen, die vielleicht betroffen sein könnten, einfach durch einen Schuss, der irgendwie komischerweise von wo auch immer kommen kann. Und so kann man das auch alles sozusagen an einigen anderen Beispielen deklinieren. Also von daher Waffenlieferung auf jeden Fall. Wenn Deutschland sagt, aus einer historischen Verantwortung, es ist schwierig, sozusagen aktive Waffen hinzuschicken, dann sollten sie innerhalb der Europäischen Union auch eine Arbeitsteilung vereinbaren, dass wir die Defensivwaffen liefern und die anderen europäischen Partner eben den Rest. Ne? Aber das muss halt laufen.
Mhm. wenn man versucht, Putin einzuschätzen, kommt jetzt immer wieder auch in Karikaturen natürlich, er guckt in den Spiegel und Stalin ist im Spiegel. Jetzt an dich die Frage, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen flapsig mit einer russischen Seele sozusagen, du, die Union der sozialistischen Selbstrepubliken hat ja immer eigentlich nur unter einer Diktatur funktioniert, also von Stalin angefangen über Chruschtschow bis Brezhnev. Ist das für den russischen Vielvölkerstaat die einzige Art, so ein riesiges Reich zu führen unter einer Diktatur? Oder denn seit wir ja nach den 90ern Demokratie hatten, wollten alle unabhängig werden, was ja grundsätzlich auch in einer demokratischen Gesellschaft auch erstrebenswert ist. Aber führt ja jetzt wieder dazu, dass Putin scheinbar wieder dieses großrussische Reich wieder schaffen möchte.
Nee, ich würde ein bisschen das vergleichen mit anderen Kolonialmächten. Wir vergessen ja häufiger auch in der Diskussion, dass Russland ja auch kolonialisiert hat. Also sozusagen aber anders vorgegangen ist, während die Engländer, die Franzosen, auch die Deutschen Überseegebiete bekommen haben, hat einfach Russland sich einfach auf sozusagen um ihre Fläche noch weiter erweitert, einfach so die Nachbarvölker eingenommen, ne, und kolonialisiert. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was wir ja ganz häufig dann nicht mehr so am Schirm haben, weil wir gucken uns eine Karte an und sehen, naja, Russland ist doch groß, irgendwie funktioniert es doch, warum müssen sie sich jetzt alle abspalten, ne? Und natürlich funktioniert so ein Kolonialreich nur, wenn jemand Starkes da vorne dran steht und mit repressiven Maßnahmen im Zweifel alle Proteste niederschlägt. Mhm. Und das hat funktioniert auch vor der Sowjetunion mit dem Russischen Reich, ne? Und funktioniert natürlich jetzt durch so eine Aggression bei Putin vielleicht auch, aber hilft nicht. Und ich würde sagen, dass natürlich viele Leute sich einfach daran gewöhnt haben, dass es einen Staat gibt, zu dem gehören auch meine Eltern sozusagen in der Art und Weise, ne? Die sind in einem gemeinsamen Staat aufgewachsen und hatten plötzlich einzelne Staaten und mussten erstmal zurechtkommen. Die sind auch so typische Perestroika-Verlierer, Job verloren und so weiter, dadurch, dass es plötzlich mehrere Staaten gab. Und klar ist es problematisch, aus dieser Sicht gesprochen, ne? Aber ich würde immer sagen, jedes Volk hat auch ein Selbstbestimmungsrecht, und wenn die Leute sagen, uns geht's dadurch besser, dann halte ich das für legitim, auch zu sagen, wir müssen darüber reden, ob es eine Unabhängigkeit gibt. Nicht in allen Fällen, ne, aber zumindest im russischen Bereich, bei so einer Riesenfläche, kann man das definitiv nachvollziehen, dass da verschiedene Völker auch leben. Wir merken es ja in Deutschland. Wir haben 16 verschiedene Bundesländer auf dem engsten Gebiet, und trotzdem sind wir alle unterschiedlich. Mhm. Irgendwie, wenn man nach Bayern fährt, und da hat man eine gemeinsame Idee und macht das auch gemeinsam. Aber in Russland kann man ja die Dimension gar nicht vorstellen. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich genau das Gleiche denke wie jemand, der, weiß nicht, auf der Insel, Halbinsel Kamtschatka lebt. Ne? Mhm. Auch wenn das alles trotzdem eine gleiche Sprache ist. Also das ist ja auch ein Problem auf so einer riesengroßen Größe von Russland.
Okay. Auf der einen Seite ein Problem, auf der anderen Seite spricht es ja auch für die Vielfalt eines Landes, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Aber bringst mich darauf, ich habe vor kurzem auch mit meiner Kosmetikerin gesprochen, die aus der Nähe von Mariupol ist, und die hat auch ein bisschen eine andere Einstellung zu der Geschichte und hat auch so ein bisschen erzählt, dass, also sie hat zum Beispiel behauptet, dass in ihrer Jugend man nicht Russisch sprechen durfte. Es war verboten, Russisch zu sprechen im ukrainischen Gebiet. Es gab starke Diskriminierung. Sie hat auch viel von Armut erzählt, dass sie quasi gearbeitet hat, aber keinen Lohn bekommt, sondern quasi eher nur tauschen musste und auch deshalb nach Deutschland emigriert ist. Das sind natürlich, also da hat ja jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber mich würde auch da nochmal interessieren, gerade wenn man jetzt, also die ukrainische Karte haben wir, glaube ich, jetzt alle so ein bisschen vor Augen, wenn wir uns das Separatistengebiet so anschauen und so. Es gibt ja schon auch in der Ukraine natürlich logischerweise, also Proteste, die sich eher wieder danach sehen, eben zu Russland dazuzugehören und da auch Unterstützung zu bekommen. Und du hast es ja auch gerade selber gesagt, dass eigentlich bei so einem kleinen Staat, wie ja die Ukraine letztendlich ist, es eigentlich gar nicht anders geht, als dass man eine Großmacht auf seiner Seite hat, die einen unterstützt. Was ja jetzt die Frage ist, ob das halt Russland wird oder dann letztendlich doch die NATO irgendwo. Also die zwei Optionen sind es ja letztendlich, weil ohne Unterstützung kann ja ein Land wie die Ukraine dann doch nicht funktionieren. Also kein Land.
Leider, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, eigentlich ist ja die Ukraine das zweitgrößte Land Europas nach Russland. Eigentlich, also wenn man sich das überlegt, dann könnte man ja meinen, eigentlich müsste es doch funktionieren. Ne? Aber wie du schon sagst, das hat doch viel damit zu tun, dass natürlich eine Abhängigkeit auch geschaffen worden ist in der Sowjetunion über viele Jahrzehnte hinweg, dass sie da auch nicht eigenständig sind. Und dann ist es einfach so eine Pufferzone irgendwie aus einer geopolitischen Sicht gesprochen für die NATO, ebenfalls auch für Russland. Vielleicht nochmal zu dem Beispiel mit Mariupol. Ich kann mir das vorstellen. Ich würde sagen, da wird gar nicht so viel, also der Ursprung dieser Diskussion ist weniger die Frage, zu welchem Land man zugehörig sich fühlt, sondern eher, dass eigentlich alle sagen, ich bin Ukrainerin oder ich bin Ukrainer, weil ich in der Ukraine geboren worden bin, aber ich spreche Russisch oder aber ich spreche Ukrainisch. Und diese Front, die verläuft ja im Prinzip sehr bildlich und sehr deutlich für die Außenwelt, seit Juschenko an der Macht war, also sozusagen seit der Orangen Revolution. Ist schon ein bisschen länger her. Ne? Dort wurde ein westukrainischer Präsident gewählt und gegen sozusagen einen Kandidaten, Janukowitsch, der dann später ja an die Macht gekommen ist. Wir wissen, was mit ihm dann 2014 passiert ist. Und das war, also damals, diese Präsidentschaftswahl war wirklich auch eine Entscheidung darüber, welche Sprache jetzt einen Vorrang genießen sollte. Weil die Leute, vor allem in der Ostukraine, einfach die Schnauze voll hatten, zu sagen, wir wollen jetzt auch Russisch einfach als Amtssprache haben. Wir wollen uns nicht verändern im Kern unseres Selbstgefühls. Wir wollen nicht unseren Alltag verändern. Auf der anderen Seite die Westukrainer, die auch in der Sowjetzeit die ganze Zeit versucht haben, die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur zu leben, im Vergleich zu Ostukraine insbesondere, und sagen, jetzt sind wir doch unabhängig. Wir heißen Ukraine. Natürlich gehört die ukrainische Sprache auch zu uns, ne? Und sollte auch nicht nur Amtssprache sein, sondern eigentlich in jedem Haushalt irgendwie da sein, wie es halt, wenn wir nach Polen schauen, in Polen ist. Da gibt es ja nicht Russisch und Polnisch oder Deutsch und Polnisch, sondern da gibt es nur Polnisch. Ne? Und diese Idee dieses Nationalstaats mit einer Sprache da einfach. Ne? Und daran ist ja dieser Konflikt sozusagen zu teilen. Und dass am Ende Russland eine große Rolle spielt und diese neue Annexion oder von der Krim oder dieser Separatismus, das ist natürlich dann die Folge davon, dass man sagt, naja, wenn man halt unbedingt Russisch will, wenn das sozusagen das Wichtigste ist, dann werde ich mich eher in Russland irgendwie orientieren. Hier muss man aber auch sagen, hat natürlich die russische Regierung alles ausgenutzt, was ging. Die Proteste 2014 haben sie ausgenutzt, da war die Lage absolut instabil, die haben die Krim völkerrechtswidrig annektiert. Und wahrscheinlich hätten sie ein Referendum gemacht, könnte sogar, also ein richtiges Referendum, hätte es auch sein können, dass sogar 51% der Krimer da für Russland abgestimmt haben. Lag aber in einem regional bezogenen Phänomen, weil dort einfach sehr viele Russen auch so stationiert sind durch die Armee, durch die Marine. Ne? Bei den Separatistengebieten muss man nochmal unterscheiden und sagen, ohne russische Hilfe hätten die Separatisten das nicht überlebt. Das ist auch nicht die komplette Fläche von Donetsk und Lugansk. Ne? Viele Teile sind von der Ukraine kontrolliert gewesen. Und die große Erzählung, dass Mariupol eine absolut russische Stadt ist, ne, ist ja auch zumindest ein bisschen widerlegt, weil damals schon ja die Kämpfe waren und da hat Mariupol zurückgeschlagen. Mariupol wurde sozusagen verteidigt, ne, gegen die russischen Kräfte, gegen die russischen Separatistenkräfte oder was auch immer. Jetzt gibt's da wieder die Kämpfe. Das heißt, also die Zugehörigkeit, also ich würde meinen, die Zugehörigkeit ist immer klar. Man fühlt sich als Ukrainer, aber man spricht vielleicht eine andere Sprache. Und daran hat sich das entzweit und die russische Regierung hat das wirklich schamlos ausgenutzt.
Vielleicht zum Abschluss, was tust du jetzt? Du hast gesagt, du stehst im sehr engen Kontakt auch mit vor Ort. Was sind jetzt die Sachen, wo du sagen kannst, das kannst du aufgrund deiner politischen Karriere oder aufgrund deines Teils der deutschen Gesellschaft zu sein, deiner Kontakte, was tust du gerade, um den Menschen zu helfen?
Ich kriege wahnsinnig viele Anfragen von vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, vor allem hier aus der Region, ne, aber auch aus im Prinzip ganz Thüringen, die mich fragen, wo sie sich hinwenden können. Ich versuche da einfach so eine Vermittlerberatung ein Stück weit zu machen. Ich bin aber auch eng an der Politik nochmal dran, also auch im engen Austausch mit UB, Landrat hier vor Ort, aber auch Ministern zum Beispiel, wo ich sage, okay, hier, das ist zum Beispiel etwas, was wir jetzt brauchen können. Ne? Das wäre wichtig, wenn wir das sozusagen schaffen. Und wir sind da im stetigen Austausch und ich muss auch sagen, das läuft, weil alle Leute, auf die ich treffe, total hilfsbereit sind und offen sind, auch Unternehmer, wo ich mal jetzt wegen einer Spende nochmal gefragt habe. Oder manchmal rufe ich bei Apotheken an und frage so, wir haben da einen Hilfskonvoi, brauchen noch die und die Medikamente, habt ihr vielleicht noch was im Lager über? Mhm. Und dann läuft das. Ne? Und diese Dinge versuche ich zumindest zu koordinieren. Da fühle ich mich nicht schlecht, dass ich nichts mache, sondern irgendwie zumindest vor Ort den Leuten helfe und das, was wir machen können, auch für die Leute, die gerade in der Ukraine verstecken.
Mhm. Vielleicht noch eine ganz kleine Frage von mir an der Stelle. Weil heute ist tatsächlich in Erfurt auch eine Demonstration wieder angesagt für den Frieden, für die Ukraine. Und gestern haben ein paar Freunde sich mit mir auch darüber unterhalten, ob das überhaupt sinnvoll ist. Weil anders als jetzt beispielsweise bei der Klimakrise, glaube ich, dieser Ukraine-Krieg dafür sorgt, dass sich alle recht einig sind, was die Situation angeht. Und ja, tatsächlich wir auch in der Politik irgendwie so eine Sondersituation erleben, wo beispielsweise auch die CDU als Oppositionspartei sehr vielen Dingen einfach zustimmt, die gerade von Scholz und Regierung unternommen werden. Aber wie sinnvoll hältst du es trotzdem, Oleg, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren und das Thema quasi dort präsent zu halten?
Ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoll, weil diese Demo erfüllt tatsächlich einen anderen Zweck oder zwei Zwecke, nicht, also weniger politische Forderungen an die hiesige Regierung zu stellen, weil ich glaube, wir sind, wie du schon sagst, irgendwie einig, dass was wir machen, ist irgendwie die richtige Richtung, sondern eher den Leuten auch eine Möglichkeit zu geben, ihre Meinung nochmal kundzutun, weil ich glaube, viele fühlen sich auch selbst angegriffen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sehr viele betroffen sind, sozusagen, auch Nicht-Ukrainer. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man auch dann braucht, einfach so eine Demo, wo man das Gefühl hat, man kann dann mal die Meinung wirklich aussprechen, sichtbar aussprechen, auch in einem größeren Raum. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch diese Bilder auch zu verbreiten und auch in die Ukraine zu schicken, um denen Mut zu machen. Gerade jetzt brauchen sie, glaube ich, wirklich jeden Mut, den sie kriegen können in ihrer verzweifelten Lage. Und ich glaube, das reicht auch schon. Ne? Also, dass wir uns einfach solidarisch zeigen. Und am Ende, wenn da noch ein paar Spenden rumkommen, weil man da vielleicht noch einen Spendenkorb rumgehen lässt, ist ja auch nochmal geholfen.
Also ich habe irgendwie das Interview gesehen mit Wladimir Klitschko, mit dem Bürgermeister von Kiew, dem gezeigt wurde, dass in Berlin, glaube ich, 250.000 Menschen auf der Straße war. Und der hatte echt Tränen in den Augen. Also ich glaube schon, dass das auch mental, moralisch das Ganze unterstützt, oder?
Ja. Absolut. Ich freue mich auch, dass wir es in Erfurt machen. Da sind ja wirklich viele Demonstrationen. Am 12. März soll ja auch nochmal eine bundesweite oder eine europaweite Demonstration geben von allen möglichen europäischen Städten. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir so richtig beitragen können, neben unseren Spenden und dem politischen Druck, den unsere Regierung ja versuchen aufrechtzuerhalten.
Okay.
Ja. Und weiter darüber reden, so wie wir das heute mit dir gemacht haben.
Genau.
Es war wirklich sehr, sehr spannend. Ein sehr spannendes und gutes Gespräch, würde ich jetzt mal so sagen. Also du hast uns, glaube ich, bei vielen Dingen auch weitergeholfen, Sachen eingeordnet. Es ist schön, dass das heute geklappt hat.
Ja, sage ich auch. Also Oleg, ganz lieben Dank nochmal dafür. Ich hoffe, wir bleiben beide ein bisschen im Kontakt. Ich, wie gesagt, möchte auch irgendwann mal wieder, wenn man wieder darf, mal wieder die Talkshow ins Leben rufen. Würde mich freuen, wenn du da mal Gast sein könntest. Also danke auch für dein Engagement, für den Einblick, den du uns gegeben hast, unseren Hörern gegeben hast. Ja, was soll man sagen, Oleg? Mach weiter einfach so, gell?
Ja, und richte bitte auch unsere Friedensgefühle, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, also einfach unsere positive Energie bitte auch an alle aus, die du in der Ukraine jetzt erreichst oder in Russland, die vielleicht fliehen wollen oder protestieren wollen, dass wir da auf jeden Fall auch in Gedanken bei ihnen sind. Versuchen, alles zu tun, um zu unterstützen, soweit wir es können. Ja.
Vielen herzlichen Dank. Mache ich sehr, sehr gerne und danke fürs Gespräch.
Alles klar. Danke. Oleg,
noch ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Jedenfalls tschüss.
Calls ended.
Mene hat vorhin noch gesagt, ich soll mich nicht so schaffen lassen von dem Gespräch, aber das war ja jetzt schon wieder so... Krass, ja, richtig krass. Aber ich bin ganz schlecht gerade, mich in Worte zu fassen, bin ein bisschen sprachlos. Das war ein richtig guter Gesprächspartner. Also super, dass du uns Oleg da an Land gezogen hast. Ich fand, der hat das so gut auch eingeordnet und erklärt an vielen Stellen. Also ich habe jetzt auch direkt das Gefühl, dass ich noch ein paar Dokus schauen möchte und mich noch ein bisschen mehr auch zu beispielsweise der Annektierung der Krim informieren möchte. Ist ja auch was so ein bisschen einfach passiert ist. Ne? Also ich kann mich auch noch erinnern an die Nachrichten, aber das hat ja damals nicht so krass beschäftigt wie jetzt.
Ja, also klingt sehr sympathisch. Junger Bursche, gell, und politisch engagiert. Ist ja gut so, wird ja immer vorgeworfen. Ich sage jetzt wieder mal eure Generation, dass sie da nicht so
dabei ist. Das ist so witzig, wie er erzählt hat, dass er seine Familie bei der SPD angemeldet hat.
So krass. Ja. Ja, es wird uns weiter beschäftigen, nach wie vor. Aber ich denke mal, damit haben wir das Thema auch, glaube ich, ganz gut mal den Leuten mal dargestellt. Und es ist ja für uns beide auch so, wir lernen ja dadurch auch. Und ich bin trotzdem, auch wie du das jetzt sagst, immer wieder doch jetzt begeistert, wenn ich überlege, was wir jetzt mit dem Podcast alles so gemacht haben. Mhm. Ja, wir waren, beim letzten Mal waren wir in China bei den Spielen. Davor waren wir in Namibia bei Ärzte ohne Grenzen. Jetzt sind wir sozusagen zumindest mental in der Ukraine, in Russland.
Ich muss ja sagen, dass genau diese politischen Sachen oder wenn man das Gefühl hat, man kann aktuell im Geschehen das auch mit einordnen, das nimmt mich immer noch viel krasser mit. Also da bin ich auch, was jetzt nicht heißt, dass ich die anderen Gespräche nicht auch toll finde und ich nicht auch hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder eine Situation haben, wo auf der Welt nicht so viele krasse Dinge passieren und man sich denkt, ach, lass doch einfach mal darüber reden, was jetzt im Garten Schönes gepflanzt wird oder so.
Die Frage ist nur, wollen die Leute das hören?
Aber ja, ich glaube, dass auch diese Folge wieder hoffentlich unseren ZuhörerInnen sehr, sehr gefallen wird und sie daraus so viel mitnehmen, wie ich heute mitgenommen habe.
Ja, vielleicht auch mal der Aufruf nach draußen. Wir haben ja die Geschichte laufen, dass wir ja von Stefan und Steffi Swazina für jeden Podcast 100 Euro bekommen. Das werden wir am Jahresende dann auch für einen sozialen Zweck. Also ihr könnt euch auch gerne mal mit einer Sprachnachricht melden. Erstens mal, wenn ihr eine Idee habt, wo wir das Geld hingeben könnten. Wir haben da natürlich auch Ideen, aber wir wollen ja unsere Hörer ein bisschen interaktiv mit einbeziehen. Also dann schickt mir oder Carl einfach eine Sprachnachricht, was ihr euch vorstellen könntet. Und wenn ihr Ideen habt, noch nach Podcast-Interview-Partnern, freuen wir uns natürlich auch. Es gibt schon noch einige, die ich gerne mal hätte. Wie gesagt, ich habe jetzt so in mir drinne so das Gefühl, dass ich so im Mai, Juni gerne wieder eine Talkshow machen würde. Vermutlich, ich habe mit dem Sven und Diana schon gesprochen, vermutlich auch im Kino, wenn sie das irgendwie anbietet. Würde ich gerne machen.
Dann versuch doch den Oleg Sevchenko da dazu zu
bringen. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Podcast dann nicht mehr machen müssen. Würde mich aber schon sehr freuen, weil es gibt da schon noch einige Dinge. Und ich würde gerne, ich bin jetzt wirklich, ich habe wieder Bock auf die Talkshow. Es ist wirklich so schön, wie es ist, wenn die Leute telefonieren. Das ist wirklich auch eine coole Sache.
Also ich fände es auch nicht verkehrt, wenn du mal wieder ein bisschen noch ein anderes Projekt hättest.
Ich möchte dich ein bisschen ruhen lassen. Ich kann dich ja nicht. Wenn du jetzt nicht willst, dann widersprichst du dem sozialen Engagement unseres Podcasts.
Das will ich nur, das ist genau so die Art von Druck, die...
Ich sehe nur eine reine Feststellung, die ich so treffen muss. Nein, aber ich finde es wirklich cool, was hier passiert hat, was man entwickelt. Deshalb, ich sage immer so, glaubt an eure Träume. Also das entwickeln sich Dinge, das war ja bei der Talkshow genauso. Die fing ja auch so ganz klein an, als kleines regionale Sache. Und was sich da entwickelt hat draus. Und ja, auch da, guck mal, die Talkshow hat mittlerweile schon über 8.000 Euro dafür soziale Zwecke ausgegeben. Ich habe Menschen kennengelernt und das hat mich auch selber weitergebracht.
Ich muss ja auch sagen, also bei dir klingt es natürlich jetzt auch sehr... sehr hochtrabend, sehr dramatisch, glaubt an eure Träume. Wenn ich das ein bisschen runterbrechen würde auf das, was du tust und was vielleicht auch Leute von deiner Art und ja, meinetwegen auch von dem Podcast lernen können, ist, dass man relativ einfach auf Leute zugehen kann eigentlich, um mit ihnen zu reden. Also, dass Leute auch offen dafür sind, zu reden und durchaus bereit, ihre Gedanken zu teilen, auf einem, sag ich mal, neutralen Gebiet.
Das ist sehr wichtig.
Ja, und das ist sehr wichtig in diesen Tagen. Also ich glaube auch, trotz dessen, dass ich gesagt habe, dass sich gerade alle recht einig sind über die Situation, so viel Einigkeit, also überall sind sich natürlich nicht alle einig und gleichzeitig habe ich ja auch gemeint, Vielfalt ist wichtig, aber natürlich gibt es auch immer noch Leute, die meinen, dass das auch von unserer Seite, vom Westen, dass das amerikanische Propaganda ist, die, was hat mir denn nur erzählt, dass das auch nur ein Ablenkungsmanöver ist, um uns jetzt alle impfen zu lassen. Gab es auch wieder Leute, okay, wo ich mir denke, oh, da fehlt aber wirklich die Aufmerksamkeit. Okay, die Aufmerksamkeit gerade.
Das ist aber ein großes Kino.
Es ist ein langer Weg, den man da geht über diese Argumentation. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, so wie heute mit Oleg. Und ja, deswegen mein Fazit auch, was die Ukraine-Situation angeht, spendet. Ihr müsst nicht darauf warten, dass bis zum Jahresende Podcast Tour of Us spendet, sondern ihr könnt jetzt auch selber spenden für die Ukraine, das hat der Oleg auch gesagt.
Ja.
Dann reden. Definitiv. Mit anderen, es demonstrieren.
Ja.
Am 12. März ist nochmal. Und singen, hat man vorhin.
Genau, bisschen wieder für den Frieden singen. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser schweren Zeit. Ich habe übrigens, genau, bei diesem Thema, ich will ja auch nochmal die Schachgroßmeisterin Elisabeth Peetz gerne mal in den Podcast holen, auch gerne zur Talkshow holen. Und mein Versicherungs- und Finanzberater meines Vertrauens, Ingo Winterberg, hat gesagt, wenn er die ranholt, lege ich nochmal 100 Euro extra drauf. Gell? Also das ist dann also ein besonderer Podcast, wenn wir dann 200 Euro einfahren, das für einen guten Zweck.
Finde ich auch gut, wenn die Leute schon für die Personen, die wir ranholen, ja, auch noch extra.
Deshalb sage ich auch, also wer noch Geld uns geben möchte, also wir sind offen, natürlich nicht für uns beide, sondern für das Projekt, also im Jahresende, was wir dann machen wollen.
Mal schauen, vielleicht werden es ja auch mehrere Projekte. Ich könnte mir vorstellen, also ich meine, für die Ukraine wäre jetzt eigentlich schon mal was.
Ja, aber Karin, da müssen wir ja noch mehr Gas geben. Da müssen wir ja jede Woche zwei Podcasts machen. Also ja, ich weiß nicht, ob das schafft.
Das ist schwierig. Aber vielleicht lege ich einfach das Geld dann drauf.
Okay.
Was hältst du davon?
Damit ich mich mal
kauf mich frei.
Gerne, für die gute Sache, gerne. Im Übrigen vielleicht noch was wieder von der Normalität. Ich war gestern in Bad Berka mit meinem lieben Referenten und Lehrteam der Unterrichtserlaubnis Sport. Du musst dir vorstellen, wir bilden also Lehrer aus, die schon als Lehrer arbeiten. Aber weil ja so ein großer Mangel ist an Sportlehrern und auch Sport zum Teil ausfällt, jetzt nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch einfach wegen Personal, bilden wir Lehrer aus, die zum Beispiel in Sportvereinen sind und sagen, oh, ich würde gerne nochmal Sport unterrichten. Dann machen wir so eine Ausbildung, normalerweise ein Jahr lang, aber jetzt durch die Pandemie hat es ein bisschen länger gedauert. Und gestern hatten wir ein Kolloquium und da mussten uns verschiedene Gruppen eine Sportstunde, so wie sie es durchführen würden, vorstellen mit einer PowerPoint. Was haben sie für Ziele, was möchten sie machen? Haben die Sportstunde zum Teil auch in ihrer Schule schon gemacht, mit uns Videos und so weiter. Und ich muss sagen, da waren Beiträge dabei, wo wir wirklich geflasht waren. Ich habe gestern zum Beispiel in der letzten Gruppe eine PowerPoint gesehen. Also ich bin ja nicht der, ich kann das halbwegs, aber das war grandios. Das war grandios, was für Möglichkeiten es gibt in dieser PowerPoint.
So Effekte mit kleinen Drehungen.
Ja, aber es ging gar nicht um die Effekte, es ging um das, was die in der PowerPoint abgebildet haben und was sie auch gemacht haben für eine Stunde mit Grundschulkindern, wo du sagst, da würde ich gerne Kind sein, weil da würdest du gerne mitmachen. Das war so ein Kletterparcours, verschiedene Stationen und so weiter. Super schön gemacht, cool, mit Feedbackbögen für die Kinder, wie haben sie es empfunden und so weiter. Also wo ich mir sage, ey, da Sportunterricht zu machen, das wäre wirklich cool. Also da liebe Grüße auch nochmal raus an die ganzen Truppen. Das haben sie echt gut gemacht und jetzt haben wir noch 2, 3, 4 Veranstaltungen mit denen. Dann sind die auch durch und dann dürfen sie dann auch mit unserer Erlaubnis sozusagen dann Sport unterrichten. Das war also eine sehr interessante Geschichte und das ist ja für uns als Referenten, als erfahrene Sportlehrer auch immer wieder, wir lernen dabei auch immer unheimlich viel. Das bringt uns weiter. Kommunikation, ganz wichtig. Also das war eine sehr schöne Geschichte. Was gibt es noch für schöne Geschichten aus deiner...
Keine mehr.
Gibt keine schönen Geschichten mehr aus deinem Leben.
Ich werde jetzt in den Garten gehen und da ein paar schöne Geschichten hoffentlich erleben.
Du wirst in den Garten gehen. Okay, das ist natürlich auch eine sehr schöne Geschichte. Werde ich übrigens auch tun, ein bisschen unser Grundstück ein bisschen gestalten wieder. Wobei ich jetzt
gar nicht, für den Frühling.
Ich bin aber gar nicht so fit. So. Ich habe den grünen Daumen nicht, weiß ich, was man jetzt so macht. Weil einige sagen, Hardy, das Laub musst du gar nicht wegmachen, weil das ist ganz das gut. Stimmt, da bildet sich schon wieder.
Und umgraben sollst du auch nicht.
Um Gottes Willen, ja. Aber was mache ich gar nicht? Was mache ich denn jetzt?
Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich werde einfach nur in den Garten gehen und mich in die Sonne setzen. Das ist mein Beitrag.
Also man kann auf jeden Fall sagen, liebe Freunde, geht raus. Ja. Auf jeden Fall. Geht raus.
Das Einzige, was uns gerade, also nicht das Einzige, aber was gerade ein bisschen Hoffnung gibt, ist ja wirklich auch die Sonne und der bevorstehende Frühling.
Ja.
Und ein Sommer, der hoffentlich die ein oder andere Zeit ohne globale Krisen bringt.
Mit Konzerten, mit Partys, mit Hochzeiten, mit Geburtstagen. Ach, apropos Geburtstage. Alex Uth ist 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Der kleine Henne ist 50 geworden. Der kleine Henne auch wiederum herzlichen Glückwunsch auf dieser Ebene. Und es liegen noch einige runde Geburtstage in diesem Jahr an. Und ich hoffe auch noch einige schöne Partys.
Meine Mama wird 60.
Also auch noch nicht
Mena zu vergessen. Mena hat auch Geburtstag, aber das,
alle Wetter, da ist was los. Also, liebe Freunde, wir sagen euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, genießt die Zeit, geht raus an die Sonne, habt Spaß mit euren Partnern, seid lieb zu euren Partnern, seid lieb zu den Menschen. wie du hoffentlich auch.
Natürlich. Zu euren Vätern auch manchmal, aber könnt auch streng sein zu ihnen hin und wieder.
Das andersrum. War schön, dass wir mit euch unterwegs waren. Tour of Us sagt goodbye und auf Wiedersehen hoffentlich bald.
Bleibt fit und tschüss. Tschüss.
Tschüss.